frage mich bei jedem Film, den ich sehe, was macht er mit mir und was macht er mit anderen? Ist es gut? Ist es interessant? Gibt es mir einen guten Anstoß? Oder versucht mich ein Film nur zu überwältigen mit Krach und Zisch und Boing? Und ja, das finde ich dann eigentlich weniger spannend. Also das ist die entscheidende Frage einfach immer. Was macht ein Film mit seinem Publikum? Und das ist für mich das Qualitätskriterium, so wie ich diese Frage beantworte. Das kann man als politisch bezeichnen, natürlich.
Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und mein heutiger Gast ist Reinhold Schöffel. Seit mehr als 30 Jahren ist Reinhold inzwischen als Geschäftsführer des BJF, also des Bundesverband Jugend und Film, tätig und hat in dieser Rolle die Filmkultur für Kinder und Jugendliche in besonderer Weise mitgeprägt. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist nämlich die BJF Club Filmothek, in der vom Blockbuster bis zum kleinen Independent-Streifen rund 500 Filmtitel für die nicht gewerbliche Filmarbeit angeboten werden. Falls ihr also mal Lust habt, eine öffentliche Filmvorführung für Kinder oder Jugendliche in einem Jugendzentrum, in einer Schule, einem kommunalen Kino oder an irgendeinem anderen ausgefallenen Ort realisieren zu wollen und ihr in diesem Rahmen nicht irgendeinen belanglosen Quatsch zeigen möchtet, dann seid ihr bei Reinhold und seinen KollegInnen im BJF genau an der richtigen Adresse. Doch nicht nur mit dem Angebot der Clubfilmothek, sondern auch mit vielen anderen Projekten trägt der BJF schon seit 1970 zur Demokratisierung von Filmkultur bei. Und wie ihr im Gespräch mit Reinhold feststellen werdet, gibt es ein paar spannende Parallelen zwischen seinem persönlichen Werdegang und der Entwicklung des Hauses. Hervorgegangen aus der Bewegung der Jugendfilmclubs verdankt der BJF die enge Verbindung zwischen filmkultureller Arbeit und politischem Engagement, nicht zuletzt sicher auch der politisierten Haltung von Reinhold selbst. Welche Kraft besondere Filme entfalten können, wie sich die Arbeit des BJF in den letzten Jahrzehnten verändert hat und warum sie heute vielleicht wichtiger ist denn je. All das erfahrt ihr im nun folgenden Gespräch mit Reinhold Schöffel vom Bundesverband Jugend und Film. Viel Spaß. Lieber Reinhold, schön, dass du dabei bist heute bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich mach mal direkt transparent. Wir zeichnen Ende Juni auf, also es liegen schon ein paar Wochen zwischen Veröffentlichung und Aufnahme dieses Gesprächs. Aber es bleibt mal festzuhalten, es ist Sommer und das ist ja traditionell eine Jahreszeit, in der unter anderem auch Open-Air-Kinos die Filmkultur hierzulande nochmal in besonderer Weise beleben und bereichern. Deswegen will ich dich mal direkt zum Eingang fragen, hattest du in den letzten Wochen möglicherweise schon das Vergnügen, an einer Filmveranstaltung teilzunehmen, die irgendwie in einem außergewöhnlichen Rahmen stattgefunden hat und die dir als besonders in Erinnerung geblieben ist? Gab es da schon was?
Wir machen ja dauernd und überall Filmveranstaltungen. Also von daher habe ich schon welche im Theater, also in einem alternativen, also in einer Naxos-Fabrik in Frankfurt zum Beispiel. Das ist ja so ein Theater eigentlich, wo manchmal auch Filmvorführungen stattfinden. Aber auch im Kinderhaus oder in einem besetzten Kino. Wir haben in Frankfurt hatten wir ja ein Kino besetzt gehabt, also nicht wir selbst jetzt, sondern junge Leute haben das Berger Kino besetzt. Da haben wir auch Filmveranstaltungen organisiert.
Ja, ich hatte mir fast gedacht, dass du sowas sagen würdest. Das deckt sich ja auch ein bisschen mit dem Motto des BJF. Filmkultur überall erleben, habe ich auf eurer Webseite gesehen. Habt ihr unter anderem als Motto über eurer Arbeit stehen. BJF, der Bundesverband Jugend und Film, dessen Geschäftsführer du ja schon seit mehr als 30 Jahren bist. Darüber wollen wir heute sprechen, was ihr da so ganz konkret macht und wie sich das im Detail so abbildet. Darauf kommen wir im weiteren Verlauf des Gesprächs. Aber auch mit dir möchte ich gerne den Einstieg machen, den ich mit allen meinen Gästen hier in dem Podcast mache. Nämlich vorab erstmal so einen Blick in deine persönliche Medienbiografie zu werfen und auch ein bisschen auf deinen beruflichen Werdegang zu schauen, wie du also in diese Rolle als Geschäftsführer beim BJF gekommen bist. Und wir beginnen, wie gesagt, mal erstmal mit deiner Medienbiografie, also mit deinem Medienerleben als Kind. Und da würde ich dich doch gerne auch mal fragen, mit welchen Medienangeboten du als Kind und vielleicht auch als Jugendlicher selber so groß geworden bist. Was hast du dir da so reingezogen?
Also Fernsehen hatten wir zu Hause, also als ich Kind war, zumindest bis ich 10 Jahre war, hatten wir keins. Sind wir immer zu den Nachbarskindern, sind immer zu den Familien gegangen, die einen Fernseher hatten. Und dann mussten wir immer schauen, wo läuft gerade Lassie oder Bonanza am Sonntagabend oder ähnliches. Da haben sich dann die ganzen Kinder aus der Nachbarschaft immer um die wenigen vorhandenen Fernseher versammelt. Später als Jugendlicher in der Kleinstadt war das natürlich auch recht schwierig. Im Kino, na gut, es gab eins, aber da durften wir erst ab 18 rein, weil die Filme dementsprechend waren. Also blieb uns nichts anderes übrig. Wir haben ein altes Wirtshaus, einen alten Gasthof, der leer stand schon seit vielen Jahren. Den haben wir besetzt, haben ihn wiederbelebt, haben da ein Jugendzentrum, ein autonomes Jugendzentrum sogar draus gemacht. Und in dem haben wir dann später auch Filme gezeigt. Also so eine Art Filmclub gegründet, was dann schlicht und einfach unsere Möglichkeit war, überhaupt Filme zu sehen. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, die Videokassette gab es damals auch noch nicht so richtig und DVDs und Streamingdienste natürlich noch weniger. Also es gab in der Regel 3 Fernsehprogramme, die nicht unbedingt auf ein junges Publikum ausgerichtet waren. Also was selber machen angesagt und so haben wir das auch gemacht. Mhm. In diesem Jugendzentrum gab es Konzerte, es gab Theatervorführungen, es gab politische Meetings und es gab natürlich regelmäßig Filmvorführungen. Also die Klassiker damals, Herzog, Fassbinder, Wenders, dann aber auch Pink Floyd, also Musikfilme, die damals ja auch dann en vogue waren und was dann oft auch die einzige Möglichkeit war, Bands auch mal zu sehen. Das waren eben dann so die Aktionen, die in so einem Jugendhaus stattgefunden haben.
Da muss ich jetzt aber natürlich nochmal an einigen Stellen ein bisschen detaillierter nachhaken, weil du sagst das mit so einer Selbstverständlichkeit, hier Gasthaus besetzt und dann haben wir da unseren eigenen Filmclub gegründet und so, da stellen sich eine ganze Menge Detailfragen, würde ich sagen. Also erstmal nochmal kurz vielleicht rekapituliert, woher kam denn überhaupt dieses ganz frühe Interesse an dem Medium Film und an Filmkultur? Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt Menschen grundsätzlich so in die Wiege gelegt. Und wer sind denn eigentlich wir, wenn du so sagst, wir haben dann einfach das besetzt und da dieses Jugendzentrum rausgemacht? Kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen, wie das so entstanden ist?
Naja, das waren einfach Jugendliche in der Kleinstadt. Das waren ungefähr so 100 Jugendliche, alle im Alter so zwischen 14 und 18, 19 Jahre, die keinen Treffpunkt hatten. Und die Kommune hat halt nichts dazu getan, da muss man eben zur Selbsthilfe greifen und hat sich dann ein Jugendzentrum geschaffen. Das waren völlig unterschiedliche Jugendliche, die waren von Hauptschülern, Lehrlingen bis hin zu Leuten, die auf dem Gymnasium waren, war eine sehr heterogene Mischung von jungen Leuten, die sich da völlig informell zusammengefunden haben und die genau das gestartet haben. Film dabei, gut, das war halt eine Möglichkeit, Kultur zu erleben. Und zwar sogar noch eine, ja, so preiswert war das eigentlich damals nicht. Es gab ja damals den Atlas Filmverleih als nahezu einzige Filmquelle. Das hat schon immer irgendwie 100 Mark oder sowas gekostet, was damals ja ziemlich viel Geld war. Aber das war dann immer noch preiswerter, als immer wieder Bands und Theatergruppen zu engagieren. Und das war letztlich auch ein Teil von Jugendkultur. Also das war für uns auch eine Teilhabe an Filmkultur. Und diese Filme haben eben auch eine Jugendkultur mitgebracht. Eine Kultur, die man halt in den späten 70er Jahren immer noch nicht so richtig hatte. Wir müssen uns überlegen, dass damals noch Leute in Schulen waren, in öffentlichen Ämtern waren, in der Polizei waren, die 25 Jahre vorher noch ganz andere Ideen hatten. Und da musste einfach eine eigene Kultur her. Da konnte man nicht einfach mit dem weiterleben, was die Alten einem vorgemacht haben. Und deswegen war da eben tatsächlich ein Neubeginn. Also das war, was anderswo so 68 war, das war bei uns dann so 77 vielleicht.
Weil es in die ländliche Region ein bisschen später nachgezogen ist, meinst du dann quasi?
Ja. Ja. Damals waren die Wege von den Metropolen in die Provinz waren dann noch ein bisschen länger. Ne?
Würdest du denn sagen, jetzt mal für dich ganz persönlich gesprochen, dass dein filmkulturelles Interesse und auch Engagement, dass das aus dieser Zeit heraus erwachsen ist oder hast du das da schon mit eingebracht? Also gab es das schon vorher?
Das hat sich schon relativ schnell entwickelt. Also ich habe halt sehr schnell gesehen, was für tolle Filme es eigentlich gibt, die wir erstmal, also da in der Provinz nicht zu sehen bekamen auf normalen Wegen. Und später habe ich eben auch gemerkt, dass es auch sonst ganz viele tolle Filme gibt, die kaum jemand zu sehen bekommt. Aber gerade Filme, die mit dem Leben von Menschen zu tun haben, die neue Ideen bringen, die einen mit den Augen von anderen sehen lassen, wo es Identifikationsmöglichkeiten gibt. Und gerade solche Filme sind eben eher immer untergegangen, waren nicht zu sehen. Und dann habe ich mir halt einmal zur Aufgabe gemacht, dazu beizutragen, dass gerade solche Filme ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Ich habe auch gesehen in der Recherche für dieses Gespräch, du hast ja einige Jahre auch die Leitung der Internationalen Grenzland-Filmtage gemacht. Kriege ich das gerade richtig zusammen, dass dieses Filmfestival auch aus dieser Keimzelle heraus quasi entstanden ist? Hat es da seinen Ursprung gefunden oder werfe ich da jetzt was durcheinander?
Nee, das siehst du ganz richtig. Der Vorläufer der Grenzland-Filmtage hat in eben diesem Jugendzentrum stattgefunden, das ich da vorhin erwähnt habe. Das war ja damals das Dreiländereck GSSR, DDR, Westdeutschland, also Nordostbayern, in dem wir da angesiedelt waren. Das war eben gerade auch naheliegend, dass wir versuchen, über die Grenze zu schauen. Und genau da habe ich dann vorwiegend solche Filme gefunden, die von Leuten gemacht werden, die jetzt ihre Filme nicht machen, um damit irgendwelche Kinoblockbuster zu machen, sondern die ihre Filme machen, weil sie wollen, dass Menschen die sehen, dass Menschen sich damit auseinandersetzen und ihr eigenes Leben damit weiterentwickeln können. Also ein Schlüsselerlebnis war für mich, ich weiß nicht, ob das gut war, aber es gibt ja den DEFA-Regisseur Hermann Tschoche, der viele widerspenstige Filme auch gemacht hat. Und ich hatte mal die Möglichkeit, eine Retrospektive mit seinen Filmen in Selb zu präsentieren. Und da war dann unter anderem auch ein Film dabei, der hieß Die Alleinseglerin. Und danach kam eine Hausfrau aus der Stadt dazu, die gesagt hat, Mensch, ich war noch nie im Kino, aber das, was mir dieser Film heute gegeben hat, wird jetzt mein Leben verändern. Ich fürchte, die hat sich getrennt von ihrem Mann, aber ich hoffe, sie ist glücklich geworden dadurch. Also das sind Einflüsse, also wo man einfach merkt, das sind Filme da und Filmemacherinnen und Filmemacher, die sich um ihr Publikum kümmern und denen es wichtig ist, was sie erzählen und die eben auch was zu sagen haben und dem Publikum was zu geben haben. Und das ist eigentlich immer so die treibende Kraft gewesen dabei. Und die haben wir halt sehr stark damals in den Filmen der DEFA, aber auch bei den Sowjets. Ich war später in Jugoslawien viel unterwegs, wo es also auch eben ein Kino gibt, ebenso wie in Polen. Ein Kino, das sich Cinema of Moral Development nannte, sich das auf Englisch teilweise. Das war einfach toll, diese Filme hier zu zeigen. Das hat damals niemand anders gemacht. Also es gibt inzwischen ja einige Filmfestivals, die sich auf Osteuropa spezialisiert haben. Wir waren damals, also ab 1981, so ziemlich die Ersten, die das systematisch gemacht haben. Und wir waren dann, dadurch, dass wir so ein bisschen unter dem Radar waren, hatten wir auch die Möglichkeit, umstrittene Filme zu zeigen. Also wenn ich nochmal an Hermann Tschoche erinnere, sein Film Insel der Schwäne, ein ganz früher Jugendöko. Film, also über einen Jugendlichen, der naturverbunden ist und dessen Heimat, der wohnt auf so einem Landhaus mit einem Teich und drumherum. Und genau da soll eine Hochhaussiedlung hingebaut werden. Das war ein Film, der war damals in der DDR verboten. Der dürfte auch sonst nirgendwo gezeigt werden. Aber im Umfeld dieser Retrospektive konnten wir auch diesen Film dann zeigen. Und das war das erste Mal damals, dass der überhaupt irgendwo öffentlich vorgeführt worden ist. Und das sind halt interessante Aspekte, die man dann dazu beitragen kann. Und das wäre eben damals einer Berlinale oder einem großen Festival nicht gelungen, weil die dann eben, also da haben die DDR-Leute natürlich auch befürchtet, dass da das ausgeschlachtet wird. Aber bei uns war klar, dass wir solidarisch mit diesen Dingen umgehen, dass wir darüber diskutieren und nicht in erster Linie die Propaganda dahinter sehen, sondern eben das ernsthafte Anliegen, in Filmen Geschichten für Menschen zu erzählen.
Also es geht nicht gleich um die große Systemkritik unbedingt, die dann so dahinter steht, aber man merkt ja schon sehr deutlich, und ich glaube, darauf kommen wir im Verlauf des Gesprächs bestimmt nochmal häufiger zurück, diese Verbindung von filmkultureller Arbeit und auch politischem Engagement, ne, und politischer Haltung, so, das schimmert da für meine Begriffe zumindest schon mal sehr, sehr deutlich durch. Und ich würde mal fast sagen, ohne jetzt schon spoilern zu wollen, aber das zieht sich auch durch deine weitere Biografie, wenn man so guckt, was du so gemacht hast, da kommen wir nachher sicherlich dann nochmal drauf. Ich würde vorher noch mal einmal ganz gerne kurz auch einen Blick auf die Zeit deines Studiums werfen. Das ist ja auch noch mal ganz interessant. Du hast dann in Bielefeld Medienpädagogik studiert bei Dieter Barke. Den werden Menschen, die sich mit Medienpädagogik beschäftigen, sicherlich kennen. Das ist so einer der Gründungsväter der modernen Medienpädagogik, könnte man sagen. Aber noch viel spannender als das Studium an sich finde ich dann eigentlich die Tatsache, das hattest du mir im Vorgespräch schon erzählt, dass du dein Praxissemester im Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum gemacht hast. An der Stelle haben wir, wenn man so möchte, eine biografische Überschneidung.
Ah ja.
Und da würde ich doch schon nochmal gerne auch reinschauen, weil wenn ich das jetzt so richtig rechne, das dürfte denn ja irgendwie so Anfang der 80er Jahre gewesen sein wahrscheinlich, als dieses Praxissemester stattgefunden hat. Das heißt, das war so wenige Jahre nach der Gründung des KJF, das ist 1977 gegründet worden. Wenn du dich an diese Zeit so zurückerinnerst, wie hast du denn damals die Kinderfilmszene im Allgemeinen, aber vielleicht auch das KJF im Speziellen erlebt? Wie war das damals so?
Ja, im KJF gab es da schon so gewisse Aufbruchstimmung. Man hat sich verschiedene Projekte gesucht und betrieben. Das KJF hatte auch die Festivals in Oberhausen und Frankfurt, das Lukas Kinderfilmfest, mitorganisiert. Ich war damals abgestellt zusammen mit Elke Ried und Annette Kaltenbach in Oberhausen, das Kinderprogramm damals zu organisieren. Das war, ich müsste mal sagen, es war 83, glaube ich, ja. Also das war eine sehr interessante Erfahrung, also wo ich auch gemerkt habe, dass man sich auch engagieren kann innerhalb einer Institution und nicht alles immer ganz anarchomäßig laufen musste, sondern wo man eben dann auch in einer Struktur effektiv, aber trotzdem auch engagiert arbeiten konnte. Das waren schon ein paar nette Erfahrungen. Es war dann auch immer spannend zu wechseln zwischen dem Elfenbeinturm des KJFs, also der Akademie in Remscheid, und dann dem Ruhrpott Oberhausen, wo es auch etliche junge Leute gab, die ich da kennenlernen konnte. Da gab es ja damals auch ein selbstverwaltetes, also da hatten die Kurzfilmtage in Oberhausen hatten eine Filmothek der Jugend, die also von Jugendlichen selbst verwaltet und selbst organisiert war. Das hat völlig natürlich auch unheimlich spannend, das mitzuerleben. Da war ich zwar nur Gast dabei und bin mit den Leuten dann auch um die Häuser gezogen, aber das gehörte dann auch zu diesem Praktikum dazu, also dass man eben dieses Kinderprogramm, dieses Kurzfilmprogramm mit organisiert und dann aber eben auch an diesem Festival teilnimmt.
Ja, so ich weiß nicht, ob du das so mittragen würdest, wenn ich sage, das waren so die Anfänge der filmkulturellen Arbeit für Kinder und Jugendliche in Deutschland, aber da hat es ja so seinen Ursprung genommen, ne? Ich meine, die Kinderfilmszene in Deutschland ist ja wirklich so erst in den 70ern, 80ern so richtig entstanden und hat da so ihre Anfänge genommen. Und du hast dich dann ja im Verlauf der weiteren Jahre auch wirklich auf ganz unterschiedlichen Ebenen da auch weiter filmkulturell engagiert, jetzt nicht nur im Kinder- und Jugendfilmbereich. Du hast als Filmjournalist ganz viel gearbeitet, du warst Vorführer bei den Hofer Filmtagen, hattest du mir im Vorgespräch schon erzählt. Du warst am kommunalen Kino in der Ravensburger Spinnerei in Bielefeld auch beteiligt, am Japanischen Kulturinstitut in Köln hast du auch was dich filmkulturell engagiert. Das sind alles Aktivitäten, über die man sicherlich sehr ausführlich im Einzelnen schon sprechen könnte. Ich will vielleicht nochmal eine Anekdote rausgreifen, von der du mir auch erzählt hast, weil ich die doch irgendwie nochmal besonders finde. Die hat sich 1989 ereignet und steht eben auch nochmal so exemplarisch für die enge Verbindung von filmkultureller und politischer Arbeit, würde ich mal sagen. Du hast damals für ein kommunales Kino in Stuttgart ein polnisches Filmfestival organisiert und hast dann erzählt, das war so ein bisschen skurril, da sind die Gäste zu dem Festival durch ein Land angereist, das es nach dem Festival nicht mehr gab. Also sprich, dieses Festival hat quasi während des Falls der Mauer in Berlin stattgefunden. Das stelle ich mir schon wirklich als eine sehr besondere Erfahrung vor. Kannst du noch mal so ein bisschen davon erzählen, welche Erinnerungen hast du so daran und was hat das damals so mit dir und mit euch auch gemacht?
Naja, eigentlich war das ein total stressiger Job, weil wir hatten 40 Gäste aus Polen und Wir waren drei Leute, die dieses Festival organisiert haben. Das heißt, okay, ja, wir haben eigentlich gar nicht so viel mitbekommen, was drumherum passiert ist. Es waren ungefähr 20 wirklich etablierte polnische Filmemacherinnen und Macher da, also unter anderem Jerzy Kawalerowicz zum Beispiel oder Wojciech Haas, Jerzy Wojciech, der Kameramann von Andrzej Wajda und Roman Polanski. Also da waren schon richtige Big Shots unter den Gästen und es waren aber auch 20 Dozentinnen, Dozenten und Studierende von der Filmhochschule in Łódź da. Also auch ein sehr heterogenes Grüppchen. Und die Studierenden, die kamen natürlich mit einem kleinen Bus und ja, die sind dann durch die DDR eingereist und als sie dann knapp 2 Wochen später wieder nach Hause fahren wollten, gab es dieses Land halt nicht mehr. Sie mussten nicht mehr an der Grenze warten, sie wurden mit Jubel und Trubel wieder nach Hause geleitet an den Grenzen, wo dann eben ja groß gefeiert wurde und das war für die Leute wahrscheinlich auch eine sehr seltsame Erfahrung.
Ja, ist schon verrückt. Das ist wirklich eine seltsame zeitliche Parallelität, wenn man so möchte. Ich nehme mal diese Anekdote nochmal so zum Anlass, um einmal so ein bisschen grundsätzlicher nachzufragen, weil ich hatte es ja eben schon mal angedeutet, ich finde dieses Politische in deiner Arbeit schon immer irgendwie auch so mit durchschimmert und du hast das ja auch eben schon erzählt, wie das bei dir so entstanden ist. Würdest du für dich selber sagen, dass filmkulturelles Engagement für dich grundsätzlich auch immer eine Art von politischer Arbeit ist?
Ja, denke ich schon. Also es geht eigentlich immer ums Geschichten erzählen, um Ideen zu vermitteln, um Menschen Anlass zu geben, nachzudenken, ob das, was sie tun und was sie denken, ob das richtig ist. Wenn das Politik ist, ja, denke ich mal. Das kann ja in inhaltlicher Weise sein, das kann auch in formaler Weise sein, dass man eben eher mit abstrakter Kunst arbeitet. Das kann auch mit Dokumentation sein. Also das ist schon immer so. Ich frage mich bei jedem Film, den ich sehe, was macht er mit mir und was macht er mit anderen? Ist es gut? Ist es interessant? Gibt es mir einen guten Anstoß? Oder versucht mich ein Film nur zu überwältigen mit Krach und Zisch und Boing? Und ja, das finde ich dann eigentlich weniger spannend. Also das ist die entscheidende Frage einfach immer. Was macht ein Film mit seinem Publikum? Und das ist für mich das Qualitätskriterium, so wie ich diese Frage beantworte. Das kann man als politisch bezeichnen, natürlich. Mhm.
Okay, dann gucken wir jetzt mal, wie sich dieser Anspruch, nenne ich jetzt mal, auf die Arbeit des BJF auch überträgt. Da könnte man jetzt auch ganz viel zu erzählen. Wir versuchen erstmal ein bisschen grundlegend einzusteigen für diejenigen, die den BJF vielleicht nicht kennen. Also BJF steht für Bundesverband Jugend und Film. 1990 bist du als Geschäftsführer dazugestoßen, 1970, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist er gegründet worden, ne? Also hat ja auch schon eine wirklich lange Geschichte hinter sich und auch die Gründungsgeschichte des BJF, könnte man sagen, ist ja auch sehr deutlich politisch grundiert. Magst du dazu vielleicht auch nochmal ganz kurz was erzählen? Warum ist er damals gegründet worden und auf welchen Strukturen baut der BJF auf?
Der Bundesverband Jugend und Film baut auf der Filmclub-Bewegung auf. Diese Filmclub-Bewegung gab es schon in den Frühzeiten des Kinos, aber es wurde im Prinzip nach dem Zweiten Weltkrieg als Teil der Re-Education-Maßnahmen dann doch systematisch gefördert, insbesondere auch von den Alliierten, die praktisch damals Deutschland neu aufbauen halfen und die dann auch gesagt haben, Mensch, wir müssen da auch ein bisschen was Neues in die Köpfe reinbringen. Das war also die Vorläuferorganisation, also der Verband der deutschen Filmclubs war im Prinzip dann ab Ende der 40er Jahre dann die Dachorganisation von filmkultureller Arbeit. Da gab es im Prinzip drei Strömungen, eben das eine war die Re-Education, das zweite war eben dann die cineastische Komponente und dann gab es natürlich auch noch die jugendschützerische Komponente der Kirchen, also die Jugendfilmstunden im Konfirmandenunterricht und in den Kirchengemeinden waren natürlich auch da. Die wollten wiederum die Jugendlichen davon abhalten, in die verderblichen amerikanischen Filme zu gehen, sondern also die hatten da einen anderen Aspekt dabei. Das hat sich in der Zwischenzeit natürlich alles so ein Stück gewandelt. Die Erwachsenen-Filmclubs sind in den 60er Jahren nach dem Aufkommen des Fernsehens langsam eingeschlafen und es hat damals ein weitsichtiger Schuldirektor namens Rainer Keller aus Aachen, der hat damals dann die Jugendorganisation im Verband der deutschen Filmclubs als selbstständige Organisation geführt. Mhm. Wir hatten schon damals einen eigenen Filmverleih mit 16mm Filmkopien. Den hat der Rainer Keller dann in die damalige Bundesarbeitsgemeinschaft für Jugendfilmarbeit und Medienerziehung hinübergerettet und mit diesem Verleih hatte dann die damals im BAG genannte Jugendfilmorganisation einen eigenen Grundstock und damit halt auch einen erheblichen Einfluss drauf, was alles gemacht werden konnte. Und da hat dann schon auch sehr stark die Jugendorientierung durchgeschlagen. Da gab es damals dann auch schon zum einen Kinderfilme, also insbesondere auch aus der DDR und aus GSSR, aber auch aus Frankreich und Italien. In Deutschland gab es das ja noch nicht so richtig.
Gab es nicht so viel, ne?
Ja. Also in Westdeutschland zumindest nicht, in der DDR ja schon. Ja. Aber gerade solche Filme sind dann damals auch schon in den 70er Jahren im Filmprogramm der BAG aufgetaucht und wurden da dann also auch rauf und runter gespielt. Und das waren damals, also ich kann da heute gar nicht mehr hinschauen auf die Zahlen, aber da waren durchaus 5.000, 6.000 Filmvorführungen im Jahr mit diesen Filmen.
Krass.
Also es ging sogar bis, Moment, lass mich erinnern, bis 11.000. 11.000 war die Zahl an Filmvorführungen, die in Deutschland mit den Filmen aus der BAG-Club-Filmothek damals stattgefunden haben.
Krass. Ja, das zeigt auf jeden Fall, was das für eine breite Bewegung war damals, ne? Ich meine, logisch, dass sich seitdem einiges verändert hat, ja auch technologisch und so, dass die Strukturen sich verändert haben, kommen wir nachher, glaube ich, auch nochmal darauf zu sprechen. Ich will aber vorher auch nochmal ein paar Stichworte aufgreifen, die du jetzt gerade auch schon so reingeworfen hast. Ich fand das ganz witzig, weil ich bin auf ein Interview von dir gestoßen, das hast du in einem Podcast vor fast 10 Jahren oder so mal gegeben. Da hast du auch ein bisschen den BJF beschrieben und die Entwicklung an so 3 Stichworten festgemacht. Und die sind jetzt mehr oder weniger gerade auch nochmal gefallen in diesem Gespräch. Du hast nämlich gesagt, der BJF hat sich von einer bewahrpädagogischen Organisation über eine Organisation für den Cineastenklüngel, auch ein sehr schönes Wort, hinentwickelt zu einer Selbsthilfeorganisation für junge Filmschaffende. Jetzt liegt das, wie gesagt, aber auch schon wieder 10 Jahre zurück. Deswegen würde ich dich nochmal fragen, wo würdest du denn den BJF heute einordnen? Welche Selbstbezeichnung würdest du dem BJF im Jahr 2024 geben?
Also die Selbsthilfeorganisation für junge Filmschaffende habe ich, glaube ich, so nicht gesagt, sondern ich glaube für junge Filmfreundinnen und Freunde oder so in der Art, ne? Also weil mit Filmschaffenden direkt haben wir ja nicht so viel zu tun. Wie würde ich es heute bezeichnen? Ja, es ist immer noch ein Fokus auf einen gewissen, ja, das Licht gerade auf solche Filme zu lenken, die Aufmerksamkeit auf Filme zu lenken, die sonst nicht wahrgenommen werden. Also wir haben aktuell beispielsweise, haben wir gerade einen Film am Start, der heißt Dunja und die Prinzessin von Aleppo. Es ist ein Animationsfilm für Kinder, der also von einer Exilsyrerin geschrieben und gedreht wurde und der von dem Krieg in Syrien, von der Zerstörung der Heimat eines kleinen Mädchens und ihrer Flucht mit den Großeltern nach Kanada erzählt. Dieser Film hat bei Festivals überall Preise gewonnen, aber es wollte niemand in Deutschland wollte sich an diesen Film heranwagen, obwohl er wirklich ein total wichtiges Thema hat. Denn er erzählt nicht nur über Syrien als Bürgerkriegsland, also Zerstörung und Mord und Totschlag, sondern er erzählt eben auch von der Kultur, die speziell die Leute in Aleppo gepflegt haben. Eine multikulturelle Stadt seit Jahrtausenden mit musikalischen Traditionen und Essensgebräuchen und Ähnlichem. Also der ganze Kulturrucksack, den die Geflüchteten damals mitgebracht haben, genau diesem Rucksack hat dieser Film Bilder gegeben. Und zwar so, dass sie auch für Kinder nachvollziehbar sind und verständlich sind, auch optimistisch sind. Also das heißt, das ist jetzt kein großes, schlimmes Drama, was Kinder verängstigen könnte, sondern er ist realistisch und gleichzeitig so wunderbar optimistisch. Aber gut, niemand geht da dran. Also haben wir uns selber hingesetzt und zum Glück hatten wir eine Kollegin, die sprachlich so toll ist, die hat dann eine deutsche Fassung dazu gesprochen, weil Synchronisation konnten wir nicht machen, aber wir haben ein deutsches Voice-Over gemacht. Mhm. und bringen den Film jetzt in Kinder- und Jugendfilmclubs überall. Der wird auch in ein paar Kinos laufen, wird auch in den Schulkinowochen laufen. Das sind einfach dann Punkte, die uns jetzt wichtig sind, die vielleicht nicht so ganz mit Schlagworten zu beschreiben, aber also wir haben unser Profil schon da in einer filmischen Qualität, die auf dem kommerziellen Markt nicht mehr Platz hat, wo wir dahin gehen wollen und diese Filme da an ein möglichst großes Publikum bringen wollen, die eben, ja, wie ich am Anfang gesagt habe, die den Menschen was zu erzählen haben.
Ja, ja. Ja, ich möchte, also wir gehen da jetzt auf jeden Fall gleich detaillierter drauf ein, weil das ist ja schon ein Beispiel aus der Clubfilmothek, das du gerade benannt hast, ne? Dunja und die Prinzessin von Aleppo. Würde ich übrigens alles unterschreiben, was du zu diesem Film sagst. Ich finde den auch total fantastisch und total toll, dass ihr den wirklich in euer Programm mit aufgenommen habt. Aber ich würde einmal noch gerne vorab so ein bisschen auffächern, euer Spektrum an verschiedenen Projekten, die ihr im BJF so umsetzt, um schon nochmal irgendwie so deutlich zu machen, was ihr daneben denn auch alles noch so tut, weil das ist ja schon nochmal so einiges. Wir sprachen gerade über den Begriff der jungen Filmschaffenden. Möglich, dass ich den tatsächlich falsch minutiert habe, aber es ist ja schon auch so, dass ihr im Bereich der aktiven Filmarbeit ja durchaus auch was macht. Die Werkstatt der jungen Filmszene, die ja eine Plattform ist für junge Filmschaffende, macht ihr schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Im nächsten Jahr feiert ihr das 60-jährige Bestehen der Werkstatt der jungen Filmszene mit Movies in Motion. Beteiligt ihr euch am Programm Kultur macht stark und finanziert Filmprojekte von Kindern und Jugendlichen. Das Festivalportal Festivals for You, müsste man auch nochmal nennen, nutzen wir als KJF ja auch und profitieren sehr davon. Also ein Portal, wo Jugendliche umsonst ihre Filme einstellen können und damit dann eben auch die Möglichkeit haben, ohne großen bürokratischen Aufwand eben auch auf Filmfestivals zu laufen. Das sind alles so Projekte aus dem Bereich der aktiven Filmarbeit. Da macht ihr aber nochmal auch sehr viel im Bereich Filmbildung und Filmvermittlung. Also ihr gebt Seminare auf vielen Filmfestivals, bei der Berlinade, beim Filmfest München, bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck. Ihr macht Tagungen und Weiterbildungen, ihr gebt auch noch das BJF-Magazin heraus, das dreimal im Jahr erscheint und immer auch sehr viele News aus der Kinder- und Jugendfilmkultur so bereithält. Und dann nicht zuletzt eben, und darüber wollen wir jetzt auch noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen, den Filmvertrieb oder Filmverleih mit der Clubfilmothek. Würdest du sagen, wenn ich jetzt mal so diese drei Arbeitsbereiche durchdekliniere, also die aktive Filmarbeit, die Filmbildung und dann eben auch der Filmvertrieb, was würdest du denn sagen, ist die Kernkompetenz des BJF von diesen Bereichen? Gibt es etwas, was nochmal in ganz besonderer Weise heraussticht oder lebt es insbesondere durch die Verknüpfung dieser verschiedenen Bereiche?
Also wir haben mal überlegt, was wir davon weglassen könnten, weil die ganzen personellen und finanziellen Ressourcen sind da natürlich immer sehr knapp und dann haben wir mal überlegt, Mensch, was ist essentiell? Und wir haben uns dann auch extern coachen lassen und es war dann also auch das Ergebnis, genau dieser Dreiklang ergibt die runde Kugel, die auf diesem Weg rollt. Also von daher haben wir gesagt, dann machen wir das genauso weiter. Natürlich ist der Filmverleih und die Information über solche Filme der wichtigste Aspekt erst einmal. Also dass man auf der einen Seite bringen wir ja unbekannte Filme in die Szene herein, die, also das sind eben SozialarbeiterInnen oder Lehrkräfte, die sich dann schon überlegen, welche Filme sie in ihrer Arbeit zeigen und einem jungen Publikum zeigen vor allen Dingen. Die brauchen dann auch schon mal Beratung und zumindest am Anfang dann ein bisschen Starthilfe. Wie geht sowas? Was kann man damit tun? Das gehört dann natürlich auch dazu. Der Bereich der jungen Filmszene, also wo wir ein Netzwerk geschaffen haben für junge Leute, die selbst Filme machen oder die das lernen wollen, so im vorprofessionellen Bereich. Das haben wir eigentlich in Abgrenzung zum Kinder- und Jugendfilmzentrum gemacht. Es gab damals, also ich rede jetzt von den frühen 1990er Jahren, da gab es ein paar Wettbewerbe und auch ein paar wenige Festivals, wo junge Leute ihre Filme einreichen konnten. Aber dazwischen drin gab es nichts. Die Mühen der Ebene. Damals war es noch wesentlich wichtiger, also ohne Internet. Ne? Das
keine Tutorials und ähnliches. Ne?
Wo finde ich eine gescheite Kamera? Wo gibt es einen Schnittplatz? Damals hatten die Leute das nicht im Handy, sondern das musste man sich mühselig organisieren. Heute geht es natürlich eher darum, wo treffe ich die interessantesten Leute, die, von denen ich was lernen kann zum Filme machen oder mit denen ich vielleicht auch mich zusammentun kann, um einen Film miteinander zu machen oder wo kann ich meine Filme mal zeigen, wer mag die mal sehen, gibt es möglicherweise sogar die Chance, da beruflich rüberzugehen. Das sind jetzt die Punkte, die in diesem Arbeitsbereich junge Filmszene wichtig sind. Eben neben dem, was du gesagt hast mit dem Festivalportal, also was wir eben gesagt haben hier, da kann man einmal seine Filmdaten eintragen und dann kann man sie bei 15 Festivals anmelden, wenn man das will. Das sind ja, Service-Dienstleistungen. Also das gehört einfach mit dazu, wenn man junge Leute dabei motivieren möchte, selbst kreativ zu werden. Und das ist natürlich der Hintergrund einer jungen Filmszene. Und das war aber von Anfang an so gedacht, dass es keine Eventkultur ist, sondern dass es ein 24-7-Angebot ist. Also dass man eben inzwischen, man kann bei uns anrufen, man kann uns anmelden, man kann Fragen stellen, sich beraten lassen. Das war uns eben wichtig, dass wir das in Abgrenzung zu der ja heute immer noch stärker grassierenden Eventkultur machen. Also das Gleiche ist natürlich auch der Clubfilmothek. Diese Filme, die können halt auch immer und überall gezeigt werden, also auch im kleinsten Dorf, und grenzen sich dann eben schon auch ab von den großen Festivals. Es gibt ja, also Kinos sterben ja weiterhin, aber die Festivals werden dann immer als Horte der Filmkultur hochgehieft. Aber das kann es natürlich alleine nicht sein. Also genauso war es uns damals mit der jungen Filmszene. Die wurde ergänzend zu den veranstalteten Wettbewerben und Festivals gegründet, um genau dahin zu gehen, wo junge Leute eben Unterstützung brauchen.
Ja, dann lass uns jetzt auf die Clubfilmothek auch tatsächlich nochmal etwas ausführlicher schauen. Und auch da würde ich dich einleiten, nochmal bitten, sagen wir mal, einen kleinen Elevator-Pitch, sagt man doch heute, so schön zu machen. Also die Clubfilmothek mal einmal in drei Sätzen beschrieben. Was verbirgt sich denn dahinter konzeptionell?
Was verbirgt sich da? Das sind 500, also mehr als 500 Filme inzwischen. Wir haben noch 16mm Kopien, die man also mit Zelluloid-Projektoren vorführt. Aber ansonsten sind es überwiegend DVDs, Blu-rays und natürlich zunehmend jetzt auch digitale Kopien. 500 Titel mit der Zielgruppe junges Publikum, überwiegend Spielfilme, eher aus dem Arthouse-Bereich. Teilweise aber eben auch, wenn es denn qualitativ hochwertige Filme sind, dann auch eher aus dem kommerziellen Bereich. Also die Schule der magischen Tiere findet man bei uns auch, ebenso wie die Harry Potter Filme, die damals einfach auch zur Jugendkultur gehört haben und wo man dann auch sagt, hier, es gibt Kinder und Jugendliche, die können diese Filme nicht im Multiplex anschauen, weil die Eltern nicht genug Geld haben. Da soll es auch die Gelegenheit geben, dass man diese Filme auch gemeinsam im Jugendhaus zeigt. Und es gibt tatsächlich auch jetzt 25 Jahre später gibt es immer noch die großen Harry Potter Filmnächte, die in irgendeinem Jugendhaus dann am Wochenende stattfinden. Und die nehmen dann halt in der Regel auch die Filme von uns. Also was im Prinzip bedeutet, alle unsere Filme sind mit dem Recht ausgestattet, diese nicht gewerblich öffentlich zu zeigen. Also das muss man, glaube ich, immer mal wieder betonen. Das wird sonst nicht so richtig wahrgenommen. Also die kann man in der Schule oder im Jugendzentrum, im Gemeindehaus, wo auch immer zeigen. Viele davon auch dann eben im Sommer draußen. Also wenn man den Projektor dann im Jugendhaus zum Fenster raus in den Hof hält und an der gegenüberliegenden Wand eine Leinwand aufhängt, dann kann man das da auch mitmachen. Also alles, was im Prinzip nicht kommerziell ist, also wir wollen natürlich in keiner Weise irgendeinem Kino Konkurrenz machen, sondern wir wollen genau dort Filme zeigen, wo in der Regel keine Kinos erreichbar sind, was für Kinder natürlich auch eine verkehrstechnische Frage ist. Es kann auch eine finanzielle Frage sein eben. Nicht jede Familie kann sich einen Kinobesuch für 10, 12 Euro pro Nase leisten. Und es ist natürlich auch eine Abgrenzung zum Kino, was das Repertoire betrifft. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, die meisten unserer Filme findet man eben normalerweise nicht im gewerblichen Kino oder auch nur selten in kommunalen Kinos, sondern die sind dann schon eher ganz besondere Angebote. Ja. Also da arbeiten wir beispielsweise oft auch mit, also der Kika-Sendeplatz Lollywood am Freitagabend, das sind natürlich in der Regel Filme, wo wir uns dann auch mit dem Kika treffen und uns freuen, dass da dann eine deutsche Fassung gemacht wird. Das sind dann auch in der Regel Filme, die für uns sehr wichtig, signifikant und ja, imageprägend auch sind.
Ich würde tatsächlich auf diesen Begriff der nicht gewerblichen Filmarbeit nochmal genauer eingehen wollen. Ich meine, du sagst das gerade mit so einer Selbstverständlichkeit, klar, weil du das jetzt auch schon so viele Jahre machst, aber ich glaube, so für den, wie soll ich sagen, normalen Filmzuschauer, die Zuschauerin, ist das Kino sicherlich immer erstmal so der Ort, den man mit Filmvorführungen verbindet, logischerweise. Die findet man dann doch immer noch relativ breit verstreut in Deutschland und da laufen halt eben Filme. Und nicht gewerbliche Filmveranstaltungen, hast du jetzt gerade schon mal gesagt, ne? Das werden dann so Filmveranstaltungen, die in Jugendzentren stattfinden, die in Schulen stattfinden oder auch in so kleineren kommunalen Kinos vielleicht stattfinden. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Situationen, die man sich vorstellen kann. Ich stelle jetzt aber mal ganz bewusst diese etwas naive Frage, wozu braucht es denn dann so einen Filmverleih wie euren? Ich kann doch einfach mir die DVD sonst wo besorgen und dann zeige ich die da halt. Ganz so einfach ist es halt eben nicht, aber deswegen würde ich dich bitten, das vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer zu erklären. Wozu braucht es denn eigentlich diesen Verleih und auch diesen Lizenzerwerb für diese Art von Filmvorführung?
Naja, ich meine, wer das, es gibt tatsächlich viele Leute, die Filme einfach so zeigen, wo immer sie sie herhaben. Ob sie sie jetzt gerade von Netflix spielen oder von einem anderen Streamer oder von der DVD aus dem Supermarkt, ist halt illegal. Kann man mal machen, aber die Chance, dass man da erstmal zivilrechtlich und dann aber auch strafrechtlich belangt wird, ist in der Zwischenzeit schon ziemlich hoch. Also es gibt ja nicht nur die GEMA, es gibt auch andere Urheberrechtsorganisationen, die das verfolgen. Also wir vermitteln halt praktisch zwischen der Filmwirtschaft und dem Bereich Jugendarbeit und Schule. Wir erkaufen die Lizenzen, die es dann eben unseren Entleiherinnen und Entleihern ermöglichen, diese Filme nicht gewerblich öffentlich zu zeigen. Und in der Regel ist es dann so, wenn eine Urheberrechtsgesellschaft kommt und sagt, hier, ihr macht da eine illegale Filmvorführung, dann zeigen die ganz schnell die Terminbestätigung von uns vor und dann ist Ruhe im Karton. Diese Leute sind dann auf der sicheren Seite und gut, wir sind, also man kann bei uns ja für wenig Geld Filme ausleihen. Das ist eine, das ist durchaus vergleichsweise billiger geworden, als ich das noch aus den 70er Jahren erinnere. Also damals hat man zwischen 100 und 200 D-Mark in den Film bezahlt, wenn man den spielen wollte. Und heutzutage zahlt man bei uns zwischen 40 und 75 Euro. Das ist dann fast 50 Jahre später und ich glaube, die Relation ist so, dass es finanziell nicht unbedingt das Problem sein muss, dass man dann eben sich die Lizenz erwirbt. Und also für uns ist es dann halt auch, es gehört dann halt auch zu dem Respekt vor den Leuten, die die Filme gemacht haben, dass dann eben auch zumindest ein kleiner Rückfluss dann stattfindet, die dann wissen für ihre Filme auch honoriert.
Genau, also damit haben wir die rechtliche Seite schon mal angeschaut, das mag vielleicht auch die am wenigsten interessante sein, ja, weil vor allen Dingen geht es ja um die Filme, aber auch da muss man dann ja nochmal sagen, ne, ihr kuratiert natürlich da auch sehr viel vor, also ihr habt inzwischen einen sehr, sehr umfangreichen Katalog, hast du gerade schon gesagt, mit über 500 Filmtiteln für das junge Publikum, die da drin zu finden sind, das ist so das eine, also dieses Vorkuratieren, das andere ist aber auch nochmal, und da würde ich auch nochmal gerne mit dir kurz drüber sprechen, dass ihr für viele der Filme ja auch nochmal Begleitmaterialien zur Verfügung stellt, was sicherlich im Kontext Schule sehr interessant ist, vielleicht auch nochmal in ganz anderen Kontexten. Was kannst du denn mir dazu nochmal erzählen? Was sind das genau für Materialien? Wie entstehen die und wie landen die dann auch bei den Menschen, die sie dann verwenden möchten?
Also wir machen durchaus für manche oder viele unserer Filme machen wir selber das Material. Das heißt, wir beauftragen Autorinnen oder Autoren, wo wir wissen, dass die zu einem Thema und auch zu einem gewissen Filmgenre eine Affinität haben und ein Wissen haben. Beauftragen wir dann eben damit, diese Filme für Jugendarbeit und Schule kompatibel zu machen. Das bedeutet halt, man muss gucken hier, für welches Alter ist ein Film geeignet? Welche Themen behandelt er? Gibt es Anknüpfungspunkte in den Lehrplänen, in den Schulen dazu? Das sind also die Punkte, die für uns wichtig sind, damit die Filme auch ihren Weg dahin finden. Also beispielsweise, wenn du einen Film nicht in der Datenbank für Bildungsmedien eingetragen hast und eine Signatur dazu hast, dann kommst du nicht über die kommunalen Medienstellen an die Schulen ran. Also unsere Filme werden nicht nur als Verleih an Filmclubs oder Filminitiativen verliehen, sondern wir verkaufen viele unserer Filme auch an ein kommunales Medienzentrum, das diese Filme dann im Zuständigkeitsbereich, also in der Stadt oder im Landkreis, den Schulen zur Verfügung stellt. Und da müssen die Lehrkräfte natürlich wissen, was ist das für ein Film. Die haben ja in der Regel nicht die Zeit dazu, das vorher anzuschauen, sondern die brauchen schon die Information vorher. Und sie brauchen, und das gilt auch für SozialarbeiterInnen, die ein Programm im Jugendhaus machen, wenn sie verantwortungsvoll sind, dann überlegen sie sich vorher auch, was zeigen sie da und was findet da statt. Diese Information soll eben dann auch über das Begleitmaterial vorgeliefert werden, dass man eben dann auch die Chance hat, einen gewissen Wissensvorsprung mit in die Filmvorführung reinzunehmen. Dass man eine Filmvorführung moderieren kann, dass man mit den Jugendlichen dann auch ins Gespräch kommen kann zu dem Film, dass man Bescheid weiß, was da ist, dass man vielleicht auch auf ein paar ästhetische Merkmale hinweisen kann. Was ist da besonders? Wie funktioniert Filmsprache? Wie benutzt ein bestimmter Film die Filmsprache? Ja, und einen thematischen Wissensvorsprung zu haben, ist natürlich auch nicht verkehrt, damit man in Zeiten von Fake News natürlich nicht so ohne weiteres irgendwelchen Sprücheklopfern aus dem Publikum auf den Leim geht, sondern dass man da auch gleich was entgegensetzen kann. Also das sind die Zielsetzungen des Begleitmaterials. Und ich muss aber sagen, wir sind da, also diese filmkulturelle Szene in Deutschland ist ja eine wunderbar vernetzte Szene auch. Das heißt, wir tauschen uns da auch schamlos mit den anderen aus. Also wer unser Material benutzen möchte, das kann man ja frei im Internet finden, kann das benutzen. Aber wir dürfen auch von vielen Kolleginnen und Kollegen, die eben von Vision Kino zum Beispiel, die auch Filmhefte machen, die sagen dann, ach komm, benutzt unser Begleitmaterial, wenn ihr das braucht. Sodass wir also nicht doppelt arbeiten, effektiv kooperieren und uns damit ja auch gut vernetzen miteinander. Ne? Das ist ein schöner Nebeneffekt dieses Begleitmaterials.
Ja, schön, wenn es da doch auch so ein kollegiales Miteinander gibt. Das ist doch super. Dann lass uns auf einen dritten Aspekt da auch nochmal gucken, nämlich auf die Frage, wie landen denn diese Filme eigentlich dann auch bei den Leuten? Du hast das eben auch schon mal kurz angedeutet. Es gab die Zeiten von 16mm-Filmen, es gab Videokassetten, es gibt auch immer noch DVDs oder Blu-rays, aber ich sag mal, State of the Art ist ja inzwischen eigentlich doch eher das Streaming. Auch das bietet eher bei vielen Titeln inzwischen an, dass man die Filme tatsächlich auch digital direkt abrufen kann. Aber du hast diesen ganzen technologischen Wandel ja tatsächlich erlebt jetzt über die Jahrzehnte, die du auch so dabei bist. Und da würde mich mal interessieren, wie du darauf so schaust. Würdest du sagen, dass dieser technische Wandel, den ihr da auch irgendwie durchlebt und vielleicht sogar auch durchlitten hat, gibt ja diesem Modell des Filmvertriebs eher Rückenwind oder Gegenwind? Also ist das schwerer oder leichter geworden, dadurch dieses Modell auch aufrechtzuerhalten und zu beleben?
Ja, es ist definitiv Rückenwind. Also wenn vorher wurde ja das meiste, der meiste finanzielle Aufwand ist an die Kopierwerke gegangen. Wenn man eine 16mm Kopie herstellt, das sind ja Tausende von Mark oder Euros gewesen, die dann nur für die Zelluloid-Kopien aufgewendet werden mussten. Da ist relativ wenig Lizenzgebühren zu den Filmemacherinnen oder Filmemachern zurückgeflossen. Da ist jetzt der Anteil natürlich ein ganz anderer. Auch das Tempo ist wesentlich schneller. Man kann jetzt innerhalb von 2 Tagen können wir theoretisch einen Film anbieten. Also zwischen Vertragsunterzeichnung und Lieferung des Materials und Online-Stellen in die einschlägigen Filmportale vergehen manchmal nur 24 oder 48 Stunden. Wir machen in der Regel aber auch immer noch DVDs. Das ist jetzt nicht ganz billig, aber auch längst nicht mehr so aufwendig, wie das früher mal war. Also wir bedienen halt einen sehr heterogenen Markt. Die jungen Lehrkräfte wissen gar nicht mehr, was eine DVD ist. Die älteren Lehrkräfte trauen sich oder auch Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter trauen sich noch nicht ans Streamen oder an die Online-Verleih ran. Die wollen unbedingt die Scheibe haben. Also momentan bedienen wir beides, aber es ist beides noch machbar und es wird natürlich in den nächsten Jahren, wenn man auch davon ausgehen kann, dass in einer Dorfschule selbst wenn 3 Klassen nebeneinander streamen, dann die Filme übertragen werden. Also wenn da die Bandbreite einigermaßen brauchbar ist, dann geht eben alles nur noch online, das ist klar. Und das ist dann durchaus effektiv und ein Fortschritt und verhilft auch, glaube ich, vielen Filmen noch zu mehr Aufmerksamkeit.
Wenn wir jetzt vielleicht noch mal einmal so die Brücke schlagen zu den Jahrzehnten dieser Filmarbeit, die du da jetzt schon so machst und eben dieser filmvertrieblichen Arbeit auch, oder um den Cineastenklüngel noch mal aufzugreifen, über den wir heute gesprochen haben. Wenn du die Arbeit von heute vergleichst mit der Zeit von vor, sagen wir mal, 30 Jahren, wie würdest du denn sagen, hat sich diese Szene der Filmclubs oder auch der Jugendfilmarbeit in dieser Zeit verändert? Was ist geblieben? Was hat sich vielleicht auch weiterentwickelt? Was hat man hinter sich gelassen? Wie schaust du so da drauf?
Ja, ich meine, vor 30 Jahren waren die Filmclubs schon, hatten so eine gewisse Alleinstellung. Das war der Ort, wo man eben selbst Programm machen konnte, dass man eben ein mehr oder weniger aus der eigenen Szene entstandenes Programm wahrnehmen, mitnehmen konnte, sich auch beteiligen konnte. In der Zwischenzeit sind die medialen Möglichkeiten natürlich explodiert. Also bewegtes Bild ist überall verfügbar. Das heißt, die Bedeutung der filmkulturellen Kinder- und Jugendfilmarbeit ist natürlich in der Masse zurückgegangen. Wir haben jetzt nicht mehr die 11.000 Vorführungen im Jahr, sondern also das, was über die Medienzentralen läuft, das wissen wir nicht so genau. Also wir erreichen wahrscheinlich schon noch so eine halbe Million Kinder und Jugendliche im Jahr. Aber bei uns direkt finden dann eben nur noch 2.500, 3.000 Vorführungen statt. Und was darüber hinausgeht, das können wir uns nur weitgehend erahnen. Also die mengenmäßige Bedeutung hat sich verändert. Vor allen Dingen haben auch die letzten Jahre noch einmal sehr dazu beigetragen, dass Filmkultur immer mehr abgelöst wird vom Medienkonsum. Also mit Filmkultur meine ich, es kommen Leute zusammen, setzen sich vor eine Leinwand, schauen sich einen Film an, trinken danach noch ein Glas miteinander und reden darüber und reden miteinander. Oder vielleicht Kinder machen auch Kreativaktionen dabei. Und heutzutage sitzen eben viel mehr Leute zu Hause vom Fernseher oder vom Telefon und bingen sich irgendwelche Serien rein, was man nach 3 Tagen meistens wieder vergessen hat. Das ist halt schon eine Entwicklung, die findet statt, und da versuchen wir uns ein kleines Stück dagegen zu stemmen und versuchen halt diese Form von Filmkultur am Leben zu erhalten und eben auch, indem wir uns, also dem bin ich nur sagen, okay, das ist eine besondere Form, miteinander Filme zu schauen, aber wir versuchen das auch, dass wir eben auch besondere Filme dafür zur Verfügung stellen. Auf diesem Weg läuft man dann eben nicht dem Medienangebot von Amazon Prime oder wem auch immer hinterher, sondern hat eigene Akzente. Und das tut auch dem Filmprogramm eines Jugendhauses gut und trägt zur Demokratisierung von Filmkultur bei. Und viele Filme kommen ja auch aus Deutschland, sind mit deutschen Fördermitteln hergestellt worden, werden aber kaum gezeigt. Also tun wir auch was dazu, dass solche Filme auch ans Publikum kommen. Nicht nur eben für die 4 Wochen, wo sie eben im gewerblichen Kino dann sind und wo sie vielleicht ein paar tausend Zuschauerinnen und Zuschauer gefunden haben, sondern eben auch, dass sie 10 Jahre danach auch noch verfügbar sind und gezeigt werden.
Ja. Das ist ja gerade im Bereich des Kinder- und Jugendfilms so ein Thema, ne? Dass die Kinder- und Jugendfilme ja häufig eine viel längere Halbwertszeit haben als jetzt so die großen Blockbuster, die man möglicherweise im Kino so kennt. Die landen ja heute wahnsinnig schnell auch schon auf den Streaming-Portalen. Wir könnten über einzelne Filmtitel sicherlich auch nochmal ganz viel sprechen jetzt in diesem Kontext, ne? Einen, den ich ohnehin gerne aufgegriffen hätte, nämlich Dunja und die Prinzessin von Aleppo, von dem hast du eben schon ein bisschen erzählt. Ich würde auf einen zweiten nochmal eingehen, weil auch mit dem eine etwas besondere Geschichte nochmal verbunden ist. Und zwar ist das der Film, der Dokumentarfilm Youth Unstoppable. Mit dem habt ihr was gemacht, was ihr normalerweise eigentlich gar nicht macht. 2020, als der BJF sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert hat, das dann dummerweise mitten in die Corona-Pandemie fiel, habt ihr euch entschlossen, eben nicht in eine große, pompöse Jubiläumsfeier zu investieren, sondern stattdessen in den Kinostart dieses Dokumentarfilms zu investieren. Also etwas, was ihr ja eigentlich eben gar nicht macht, darüber haben wir jetzt eben schon gesprochen. Da würde ich jetzt mal sagen, so von außen drauf geschaut, auch diesen Schritt könnte man durchaus als ein politisches Statement deuten. Was kannst du denn vielleicht nochmal über diesen Film erzählen und inwiefern steht denn dieser Film auch exemplarisch für die Arbeit des BJF und für eure Haltung bei der Auswahl von Filmen, die ihr bei der Clubfilmothek eben auch so anbietet?
Ja, ich meine, bei Youth Unstoppable sind so viele Aspekte zusammengekommen. Eine junge Filmemacherin, die angefangen hat mit 13 Jahren diesen Film zu machen. das ein Powerfilm ist, der eine Langzeitdokumentation über 13 Jahre hinweg, also bis zum Alter von 26, hat sie diesen Film gedreht, hat ihre eigene Politisierung filmisch begleitet. Also wie quasi eine kanadische Greta Thunberg war sie bei den Klimakonferenzen dabei. Und das ist nun mal das jugendpolitische Thema unserer Zeit, was den Klimawandel betrifft und wie wir ihn verhindern können, wie wir dagegen aufstehen können. Und das ist halt auch das Thema, was in den Jahren 2018 folgende die Jugendlichen hauptsächlich beschäftigt haben. Das heißt, wir hatten einen Dokumentarfilm, der das brennendste Thema unserer Zeit behandelt hat, der von einer Jugendlichen gedreht worden ist. Was Besseres kann dir doch eigentlich nicht passieren, wenn du einen solchen Film findest und dann sagst, hier, den zeigt in Deutschland niemand. Wir haben den durch Zufall bei einem Festival, in einem Nebenprogramm in der Schweiz entdeckt. Mhm. Mensch, das ist ja ein Hammerteil hier. Und die Filmemacherin selber hat dann gleich gesagt, na kommt, jetzt macht nicht nur klein-klein in der Kirchengemeinde mit dem Film rum, sondern wenn, dann bringt den gleich richtig raus. Und dann haben wir uns mal kurz angeguckt. Und auch der Bundesverband Jugend und Film ist ein Verein. Also wir haben uns dann auch im Vorstand zusammengesetzt und überlegt, was kann man damit machen? Wollen wir das machen? Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das eben. Haben wir eben dann auch in die Kinos gebracht, was zu Corona-Zeiten eine wunderbare Idee war. Ja, ganz prima. Also gut, wir haben dann keine 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in den Kinos erreicht, aber es war durchaus ein erfolgreicher Einsatz. Er war auch finanziell, die Filmemacherin war zufrieden mit dem, was sie von uns bekommen haben dafür oder weiterhin bekommen. Das Publikum war begeistert, wir konnten damit also einfach auch, das war auch eine gute Werbung, dass der Bundesverband und die Fridays for Future Bewegung sich da mal zusammengetan haben und gegenseitig unterstützen konnten. Das war natürlich auch eine tolle Erfahrung, die wir gerne mitgenommen haben. Mhm. Und ja, in der Tat, statt einer pompösen Jubiläumsfeier passt es besser zu uns, dass wir dann einen solchen Film rausbringen. Und ja, wir haben ja jetzt noch weitere Jahre im Programm und der wird auch noch sehr gut genutzt. Also das ist, wenn ich jetzt sage, ich bin so seit 50 Jahren, schaue ich fast jeden Tag Filme und der gehört für mich sicher zu den 10 Favoriten dabei, die ich dabei gesehen habe. Wow. Auch so, wie er gemacht ist, also nicht nur thematisch, sondern auch biografisch verfolgt. Also diese junge Frau nimmt uns an der Hand, wie sie von Politikern verarscht wird, wie sie frustriert ist, wie sie nicht mehr weiter kann, wie sie doch wieder von Freunden aus aller Welt motiviert wird, weiterzumachen und teilnimmt an dieser Auseinandersetzung. Das ist eine Geschichte, die können viele Jugendliche aus Jahrzehnten, also da kann ich von früher eine Parallele ziehen, ich finde mich da wieder und viele Fridays-Aktivistinnen und Aktivisten, mit denen ich dann im Kontext dieses Films gesprochen habe, haben auch gesagt, Mensch, genauso ist es uns auch gegangen, wenn auch nicht in Jahren, wie der Film erzählt, sondern in Wochen und Monaten, was da passiert ist, an Aufs und Abs und dass man sich immer wieder aufrappelt und diesen Mut, sich immer wieder aufzurappeln, diesen vermittelt der Film und das, was Besseres kann nicht sein, das ist es.
Ja, schön. Es ist ein weiteres Beispiel dafür, dass dein Engagement und ich würde mal sagen auch dein Enthusiasmus für Filmkultur ja schon so sichtbar werden und durchschimmern. Reinhard, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit, deswegen würde ich so langsam schon mal in die Zielgerade einbiegen und hätte nochmal so ein paar abschließende Fragen für dich. Wir könnten doch über so viele andere Sachen sprechen, ne? Weil du auf so vielen Ebenen auch aktiv warst. Über die ECWA zum Beispiel haben wir noch gar nicht gesprochen, den Europäischen Kinderfilmverband, wo du auch einige Jahre Vorstandsarbeit gemacht hast. Dann könnte man jetzt nochmal über das internationale Kinder- und Jugendfilmprogramm sprechen. Das machen wir vielleicht nochmal an anderer Stelle. Ich würde tatsächlich einfach so abschließend nochmal so ein bisschen grundsätzlicher bei dir nachfragen, weil man, wie gesagt, ja merkt, wie lange du das schon machst, mit wie viel Engagement du das machst und ja auch durchaus unter manchmal misslichen Rahmenbedingungen, da können wir, glaube ich, alle ein Lied von singen, dass für diese ganze Arbeit ja auch Ressourcen zur Verfügung stehen müssen, die nicht unbedingt immer ganz so toll sind, wie man sich das idealerweise wünschen würde. wenn man das alles so in einen Topf wirft und die ganzen Kämpfe sich auch nochmal so vor Augen führt, die du an einigen Stellen sicherlich auch irgendwie ausgefochten hast, innerlich oder auch mit anderen Institutionen, wie auch immer. Woher nimmst du diese Motivation? Welche Überzeugung, welcher Anspruch, welche Haltung oder auch welches Ziel steckt für dich so dahinter, dass du sagst, das lohnt sich für mich und das, weiß nicht, reenergetisiert dich vielleicht auch auf eine gewisse Weise, über so viele Jahre in diesem Arbeitsfeld so aktiv zu sein?
Also ich kann das ganz banal beantworten. Ich hatte damals zu einer Zeit, als das sehr unsicher war, die Gelegenheit, einen Job zu beginnen, der ein fester Job war, der auch nach 5 Jahren, ich wollte ursprünglich, habe ich mir 5 Jahre gegeben, letztens 34. Das ist ein Job, den man ständig neu erfinden muss. Wenn man eine Haltung mitbringt und die auch verwirklichen will, dann muss man immer wieder neu drüber nachdenken, wie geht es, was kann da passieren. Also ein Job, den man über Jahrzehnte hinweg machen kann, der nicht langweilig wird, der aber auch eben, sagen wir mal, eine gewisse Sicherheit gibt, also ein Auskommen ist. Das ist schon auch ein gewisser Luxus, den ich dem Verein verdanke und wo ich auch sage, hier, da gehört es dazu, dass man engagiert ist, dass man jetzt nicht Dienst nach Vorschrift macht, sondern dass man eben schon auch schaut, wie geht's weiter, wo kann es hingehen, wo sind die richtigen Ideen und die richtigen Wege. Und ich denke, also da hat es mir nie irgendwie an der Motivation gefehlt, sondern da hat man schon auch immer gesagt, hier, das geht weiter, das ist jetzt dein Ding, das hast du dir zur Aufgabe gemacht. Und in der Zwischenzeit haben wir auch noch ein paar Leute mehr im Personal. Also am Anfang waren wir nur zu zweit. In der Zwischenzeit sind wir 8 bis 9 Leute, die beim Bundesverband Jugend und Film arbeiten. Das ist natürlich auch eine gewisse Verantwortung, aber es ist auch das Tolle dabei, dass neue Ideen dazukommen und dass ich jetzt mit vielen jungen Leuten da auch weitermachen kann und da auch mit deren Ideen arbeiten kann und sie von mir übernehmen, was sie noch interessiert. Und das dann aber auch in der Zukunft war es dabei. Und das finde ich, ist jetzt momentan so die aktuelle Motivation, dass es tatsächlich eben Leute gibt, die die Idee weitertragen werden und das auch mit neuen Ideen füllen. Und ja, da mache ich mir jetzt keine großen Sorgen drum.
Ja, da sprichst du schon was an, genau, was ich dann abschließend auch nochmal fragen wollte. Also es wird schon noch eine Weile dauern, aber auch bei euch im BJF zeichnet sich ja auf der Leitungsebene dann doch auch ein Generationenwechsel ab, wie wir ihn im KJF ja jetzt auch schon hinter uns haben. Das soll jetzt hier definitiv keine Abschiedsrede oder sowas werden, dafür ist es wirklich noch zu früh, aber weil du das gerade selber schon so angesprochen hast, würde ich das vielleicht mal eher reframen und die Gelegenheit nutzen für eine, sagen wir mal, selbstbewusste Zwischenbilanz von dir selbst. Wenn du so zurückblickst auf diese Jahrzehnte, die du jetzt die Arbeit des BJF so geprägt hast, was würdest du sagen, hast du für Kinder und Jugendliche erreicht? Auf was bist du ganz persönlich stolz?
Also wenn ich mir jetzt die letzten Wahlergebnisse angeschaut habe, die gerade von Jugendlichen gekommen sind, dann habe ich mir dann schon gewisse Zweifel gezogen. Gell? Erreicht haben wir mit Sicherheit, dass eine gewisse filmische Vielfalt vorhanden ist, verfügbar ist und auch zumindest in den Grenzen, die für uns erreichbar sind, auch genutzt wird. Das haben wir uns am Anfang auf die Fahnen geschrieben, diese Vielfalt zu sichern, gerade ins gehobene Qualitätsspektrum hinein. Und das haben wir mit Sicherheit über die ganzen Jahrzehnte hinweg auch gehalten. Und das sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt dabei, das auch weiterhin zu tun. Ich denke, das ist tatsächlich erst einmal das, was ich mir ein bisschen auch zugute schreibe, aber eben nur in dem Kontext eines Vereins aus vielen Mitgliedern, die mit Einfluss nehmen, die mitreden, die auch mitentscheiden. Also das ist jetzt keine One-Man-Show, sondern wir sind da schon ein Kreis, also erstens von den Leuten, die im Vorstand sind, das sind ja 6 Personen und dann kommen da noch einmal so 20, 30 Leute, die richtig aktiv mitarbeiten, die mal sagen, hier guck mal, da ist ein Film, schau dir den mal an oder wo ich mal anrufen kann und sag mal, was hältst du denn jetzt von dem Film? Sollten wir uns darum kümmern oder nicht? Also man findet immer guten Rat und tolle Leute, die da mitmischen und das trägt dann eine solche Idee insgesamt dann eben weiter.
Ja, schön. Dann würde ich doch sagen, einfach mit Blick auf die Zeit und aber auch mit Blick auf die Zukunft des BJF, ich wünsche dir und deinem Team weiterhin gutes Gelingen in dieser vielfältigen Arbeit, die ihr da macht. Ich bin auch mal gespannt, inwiefern sich auch mal wieder gemeinsame Projekte zwischen BJF und KJF abzeichnen. Da haben wir heute gar nicht so viel drüber gesprochen, aber es gab in der Vergangenheit da ja auch durchaus ein paar schöne Aktionen, die miteinander durchgeführt wurden. Für heute würde ich jetzt aber wirklich erstmal sagen, Reinhold, machen wir einen Punkt an dieses Gespräch. Ich danke dir sehr herzlich für die vielen spannenden Einblicke in deine persönliche Filmbiografie, wenn man so will, aber auch in die Arbeit des BJF und freue mich auf eine nächste Gelegenheit zum Austausch. Herzlichen Dank.
Aber gerne. Thomas, danke dir. Alles Gute.
Danke, dir auch. Ciao.
Ciao.
Der Podcast Wieso, Weshalb, Warum ist ein Angebot vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum. Über Feedback, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter wieso-weshalb-warum@kjf.de. Allgemeine Informationen zu unserer Arbeit findet ihr auf unserer Website unter www.kjf.de.